Willkommen bei Mindshift, der Podcast des Montessori-Bildungshauses Hannover. Mein Name ist Katarzyna Königer, ich bin Geschäftsführerin des Hauses und euer Podcast-Host. Ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit einer Absolventin der Schule. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, Elisa. Elisa kennt unsere Schule von Anfang an. Sie war tatsächlich Schülerin in der allerersten ersten Klasse. Und ihr Vater gehörte damals zu den Mitgründern des Hauses. Und so kann man sagen, dass sie quasi gemeinsam mit dem Haus groß geworden ist hier. Und nach deinem Abitur, Elisa, hast du einen Bachelor in Business Administration gemacht und später dann Educational Science und Technologies in den Niederlanden studiert. Darüber werden wir sprechen. Und uns auch natürlich damit beschäftigen, wie deine Schulzeit hier war, was du darüber erzählen magst. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen, Elisa, in der Grundschule 2 Bibliothek. Ich freue mich sehr.
Dankeschön. Ich freue mich voll, hier zu sein. In meinem alten Klassenzimmer auch.
Echt?
Das ist ja, gar nicht. Ich war hier in der Eulenklasse.
Ah, sehr gut.
In dem Raum habe ich sehr viel gefilzt und andere Dinge gemacht.
Cool. Ich starte ja immer die Frage mit der Frage, was hast du heute schon gelernt oder was ist das, was du als letztes gelernt hast, weil ich der Meinung bin, dass wir immer etwas lernen können. Deshalb natürlich auch die Frage an dich, was ist das, woran du dich erinnerst, was du als letztes gelernt hast?
Ich habe sogar heute was gelernt, und zwar, als ich mit dem Auto hergekommen bin, da hat sich mein Handy nicht verbunden und ich konnte keine Musik hören und das Radio ist angegangen und ist sofort auf Klassikradio gegangen. Und da habe ich gelernt, dass wenn man sich Klassikmusik im Radio wünscht, sehr spezifisch sein muss in seinen Wünschen. Also dann reicht nicht nur irgendwie so Ed Sheeran Perfect, sondern dann ist das Franz Georgs Sinfonie, sein Stück, der 4. Satz von dem Symphonieorchester in Hamburg, geleitet von Friedrich Dorsch.
Das klingt auf jeden Fall irgendwie gebildeter als das andere.
Ja.
Okay. Wenn du an deine Schulzeit hier zurückdenkst, was ist so das Bild, die Erinnerung, die sofort in dir hochkommt?
Ganz viele Erinnerungen. Also von, wie ich eben gerade schon gesagt habe, hier in der Eulenklasse irgendwie so Bastelsachen machen, ganz viele Projekte, die ich im Kopf habe. Mein Schnabeltierprojekt in der Grundschule, aber auch Mathestunden dann zum Abitur hin. Hm. Also wirklich sehr viel, was da in den Kopf kommt.
Und wir sind an einer Montessori-Schule, deshalb natürlich die Frage, was ist dein Lieblings-Montessori-Material gewesen?
Ich glaube, die Apotheke. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber das ist so ein Mathe-Material mit ganz vielen Perlen, die man dann so umsteckt, in andere Gefäße tut und dann kann man ganz große Zahlen miteinander multiplizieren. Und ich habe mich super schlau damit gefühlt. Ja, genau. Oh mein Gott, ich habe es auch nicht wirklich verstanden, glaube ich.
Okay.
Aber ich dachte, oh mein Gott, Mathe ist so cool.
Nein, du hast
cool.
das gemacht, also bestimmt hast du es verstanden. Sehr cool. Ja, du hast dein Abitur bei uns gemacht und wenn du heute so zurückblickst, was sind die 3 Dinge, die du aus dieser Zeit so mitnimmst?
Also einmal, dass Schüler zu respektieren und auf Augenhöhe zu behandeln, dass das ultra wichtig ist. Also das habe ich, wir kommen ja später noch zu meinen Erfahrungen, die ich jetzt so gemacht habe und im Studium. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, das habe ich vielleicht damals auch ein bisschen so als gegeben betrachtet. Aber das ist super wichtig, dass einfach man das Gefühl hat, man wird ernst genommen, man ist auf einer Augenhöhe, auch wenn man noch nicht so alt ist wie die Lehrer, wie die Lehrkräfte. Also das war auf jeden Fall eine Sache. Mhm. Ich sollte 3 Sachen sagen.
Gerne, ja. Wenn dir 3 einfallen.
Dann das Projektarbeit und Vorträge halten, dass das total dabei hilft, sich auszuleben und seine Interessen herauszufinden und sich auch einfach in Themen reinzunörden. Mhm. Einfach für die Entfaltung, also Projektarbeit, dass das total wichtig ist. Das wäre so mein Punkt Nummer 2. Mhm. Und Punkt Nummer 3, dass selbstständiges Arbeiten funktioniert.
Okay.
Dass das etwas ist, was auf jeden Fall, dass das geht.
Ja, ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu, was das genau bedeutet, selbstständiges Arbeiten. Ich glaube, auch darüber gibt es viele, viele Menschen, die Ideen haben und da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer mit dir eintauchen. Ist es auch das, was du sagen würdest, was dir später geholfen hat in deinem Studium, also von den Dingen, die du hier im Montessori-Bildungshaus gelernt hast, wie man lernt, ist dir dadurch etwas leichter gefallen im Studium als vielleicht anderen Mitkommilitonen?
Also ich muss sagen, mein erstes Studium, der Bachelor, war ja an einer Fachhochschule ein duales Studium. Und das ist nochmal ein bisschen anders als so eine normale Uni. Und das war ein kompletter Kulturschock für mich, weil wir haben ja schon sehr frei gearbeitet, auch im Abitur und so weiter. Und an einer Fachhochschule, also da werden so Führungskräfte für Rossmann, für Coca-Cola, für Volkswagen und so werden da ausgebildet. Das heißt, es ist sehr getaktet. Also Arbeitszeiten, wo man arbeitet, Zeiten, wo man Uni hat, dann die Klausuren und dann sind die Vorlesungen wie Frontalunterricht und du hast quasi eine Klasse. Das heißt, ich war nachträglich quasi in einer normalen Schule.
Ja, spannend.
Und das war wirklich eine komplette Umstellung und ich war total schockiert und habe auch gemerkt, wie mich das ein bisschen demotiviert hat. Einfach dieses Konzept, wo ich das, was ich eben gerade gesagt habe, was ich so an der Montessori-Schule wertschätze, nicht hatte. Aber trotzdem hatte ich ja in mir dieses, wie lerne ich, und hatte meine Grundlagen und bin deshalb trotzdem mit einer sehr guten Note da auch rausgegangen.
Okay, sehr gut. Und in den Niederlanden konntest du da ein bisschen anders lernen?
Ja, da war es schon sehr viel freier.
Okay.
Da war man auch sehr viel auf sich gestellt. Ich habe jetzt nicht so den Vergleich zu einer deutschen Uni, aber da hat mir das auf jeden Fall auch geholfen, dass ich wusste, wer bin ich, was möchte ich machen, und auch einfach dieses, ich will irgendwas bearbeiten. Wenn ich jetzt in der Schule irgendwie so ein Thema hatte, das interessiert mich und ich bearbeite das, nörde mich da rein, weiß, was ich möchte und erarbeite mir das damit. Dieses Prinzip, das konnte ich natürlich dann auch super in der Uni anwenden. Und das hat mir total geholfen, dann in der Uni auch den Weg zu finden, zu dem, was ich machen möchte und was ich aus dem Studiengang machen möchte.
Ja, und im Grunde könnte man ja sagen, dass das wie so ein Fundament hier war und dass egal, was danach kommt, also ob es jetzt regelhafter ist, frontal unterrichtsmäßiger oder wirklich ganz frei. Du hast irgendwie für dich gewusst, dass ich kann lernen, ich
Ja,
kann das
genau.
alles, ich kann mir das erarbeiten und deswegen kann ich das auch alles schaffen. Und das ist ja so wertvoll, das zu wissen.
Total, damit so im Selbstbewusstsein reingehen zu können. Nicht nur mit einer Wissensgrundlage, sondern auch mit dieser mentalen Grundlage. Da bin ich echt super dankbar.
Wie war das für dich, an unserer Schule zu lernen, so im Vergleich zu Freunden, die du vielleicht hattest, wo die eher an traditionelleren Schulen, waren?
Naja, also ich hatte keine Noten, ich hatte keine Hausaufgaben und ich habe meine Lehrer mit dem Vornamen angesprochen. Da musste ich mir natürlich schon öfter die Frage anhören, lernst du überhaupt was? Lernt man da überhaupt auch von Familienmitgliedern?
Na, natürlich.
Aber ich glaube, inzwischen kann jeder bestätigen, ja, ich habe was gelernt. Ich konnte Abitur machen
Ja.
und
Du hast zweimal einen Studiengang erfolgreich absolviert.
ja, genau. Also insgesamt war es sehr positiv.
Sehr gut. Und ja, vielleicht noch irgendeine Erinnerung, die dich noch heute trägt oder sogar im Studium auch inspiriert hat.
Ich habe so eine Erinnerung, da muss ich wirklich öfter dran denken, auch so im Alltag. Und zwar war das in der, ich glaube, 7. Klasse. Da durften wir dann hochgehen. Wir waren ja immer, also ich war ja immer die Erste quasi. Und wir durften dann hochgehen in die oberen Räume, in die Naturwissenschaftsräume. Und durften da auch Projekte machen. Und dann hatten wir da Bio. und durften Projekte über die Zellbestandteile machen. Und ich hatte Mitochondrien. Und ich fand das so toll. Ich habe mich so in Mitochondrien verliebt. Ich habe so viel über die herausgefunden in der 7. Klasse. Und dann habe ich wirklich so einen ellenlangen Vortrag über Mitochondrien im kleinsten Detail mit den chemischen Prozessen vor meinen Mitschülern gehalten.
Die bestimmt total engagiert zugehört haben, weil sie es auch super spannend fanden.
Die waren so gelangweilt. Nochmal Entschuldigung an alle meine Mitschüler, dass ich da Stunden von eurem Leben geraubt habe. Weil ich habe tatsächlich den Vortrag auch öfter gehalten, weil Stefan, unser Biolehrer, der war super begeistert davon, dass sich da so ein Mädchen so für so ein Mitochondrien interessiert und meinte so, also ganz, ganz toll, du musst das unbedingt auch für die anderen Klassen halten. Ja, also die haben das, glaube ich, nicht so zu wertschätzen gewusst wie Stefan.
Also falls du die Unterlagen noch hast, wir würden es vielleicht nochmal auf Video aufnehmen und dann für die Ewigkeit nochmal zur Verfügung stellen.
Ich glaube, es gibt tatsächlich ein Bild davon. Ich glaube, da wurden mal Fotos gemacht. Ja.
Wahnsinn. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Ja, und dann kam der Bachelor und dann der Master Educational Science und Technologies. Tell me more, wie kam es dazu, dass du in die Niederlande bist zum Studieren?
Ja, also wer unsere Schule kennt, der weiß ja, dass da so eine kleine Niederland-Connection ist, hier und da.
Absolut.
Und nach meinem Bachelor habe ich eigentlich gesagt, okay, ich will jetzt arbeiten, ich will jetzt auch mal erwachsen sein, Geld verdienen. Und dann wurde mir aber von mehreren Seiten gesagt, studier doch weiter, du hattest noch gar nicht so das richtige Studentenleben. Und du wirst dein ganzes Leben noch arbeiten, was einem ältere Leute halt immer so sagen, ne? Aber sie haben recht. Gerade mein Patenonkel hat mich dann überzeugt, nochmal zu gucken, ob ich nicht einen Master machen möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, der Bachelor war jetzt auch nicht so hundertprozentig das, was mich glücklich im Leben macht. Irgendwie jetzt so ein Schreibtischjob, also es ist ja schon so ein bisschen BWL-Richtung. Ich möchte nochmal etwas machen, wofür ich wirklich Leidenschaft habe, was mich richtig interessiert. Und das war halt immer Bildung. Also es war immer, wie kann ich Schule besser machen? Ich habe damals meine Facharbeit hier darüber gemacht. Ich war ja auch Schulsprecherin, um zu gucken, wie kann man die Schule besser machen. War da immer sehr engagiert. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es so einen Studiengang, der sowas abbildet? Weil ich möchte ja nicht Lehrerin werden. Ich möchte was Übergeordnetes quasi machen. Und in Deutschland gibt es sowas in die Richtung, aber das kann man nicht mit einem Business-Abschluss machen. Und in den Niederlanden geht das. Da kann man so einen Pre-Master machen, heißt das, wo man quasi nochmal Grundlagen für den Studiengang lehrt, so ein Semester lang. Und dann darf man das Feld wechseln.
Na, perfekt.
Genau, und da könnte ich dann Business und Bildung miteinander verbinden.
Und kannst du vielleicht kurz was zu diesem Studiengang sagen? Ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht klar, was da die Themen und die Inhalte sind.
Ja, super gerne. Also man kriegt da eine Grundlage aus ganz viel wissenschaftliches Arbeiten, wie mache ich Studien, all diese Sachen. Und dann Grundlagen des Lernens, also wie lernen wir am besten, wie müssten Lernmaterialien gestaltet sein, solche Dinge. Also ist auch Psychologie mit drin. Wir hatten auch teilweise Psychologiestudenten mit.
Und wahrscheinlich auch so Neuroscience, wie funktioniert eigentlich das Gehirn und
genau,
wie lernt
so, was
man
ist
gut?
Ein Cognitive Overload und solche Begriffe fallen dann.
Okay.
Genau. Und dann gibt es ganz viele Wahlpflichtkurse, wo man dann entscheiden kann, in welche Richtung möchte ich diesen Studiengang gestalten. Also entweder mehr im Bereich wirklich formale Bildung oder mehr im Bereich Personalentwicklung, HR, Erwachsenenbildung. Und ich habe da so eine Mischform gewählt, wo ich auch Sachen wie Change Management beispielsweise drin hatte. Oder ich habe auch zwischendurch dann in einem Startup mitgeholfen, die auch im Bereich Bildung gearbeitet haben. Aber eben auch dann ganz viel, ich habe auch mit einer Grundschule dann einmal gearbeitet in den Niederlanden und ganz unterschiedliche Dinge erlebt.
Ja, was mich interessieren würde, ist, was macht man mit deinem Studiengang dann in den Niederlanden, wenn man fertig ist?
Beim Studiengang, da sind meine Kommilitonen tatsächlich in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen. Also dadurch, dass man so viele Wahlpflichtkurse hat, wo man nochmal entscheiden kann, in welche Richtung möchte ich gehen, und auch mit der Masterarbeit kann man relativ frei entscheiden, was man für ein Projekt machen möchte. Mhm. Also viele wollten dann Educational Consulting machen. Das war eigentlich auch so meine Idee. Mache ich jetzt auch quasi. Wie gesagt, reden wir wahrscheinlich noch drüber.
Aber Educational Consulting ist wahrscheinlich in den Niederlanden irgendwie sowas, so ein Standardberuf, etwas, das man macht für die Schulbehörde oder für Schulen.
Also ist auf jeden Fall...
Kenne ich jetzt aus Deutschland nicht.
Genau, das gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Das sollte es viel mehr geben. Also für die, die nicht ganz so gut Englisch können, vielleicht also einfach Bildungsberater.
Was macht denn ein Bildungsberater in den Niederlanden?
Die arbeiten viel an Unis beispielsweise und helfen da, neue Technologien einzubauen. Die arbeiten aber auch viel in Unternehmen, um den Unternehmen im Personalbereich zu helfen, Weiterbildungen zu machen und wie die so eine Kultur des ständigen Lernens im Unternehmen aufbauen können. Und da hätte ich auch fast bei einem Unternehmen in Utrecht angefangen zu arbeiten, die genau das machen und die nach Deutschland expandieren wollten, die so quasi ein Service angeboten haben für Unternehmen, deren Lernkultur voranzutreiben. Die kooperiert haben mit so einer Plattform, die dann in Unternehmen einbauen und für die Unternehmen aufbauen.
Mhm. Ja. Was war für dich besonders spannend, Inhalte, Methoden oder auch Technologien im Studium?
Ich hatte tatsächlich eine Phase im Studium, da war ich extremst obsessed mit VR. Das ist ja auch voll das Hype-Thema gewesen, zusammen mit KI. Oder
ist das, glaube ich, immer noch.
Wir hatten auch ein VR-Lab auf dem Campus, wo man super viel machen konnte. Also es war echt total toll. Wir hatten auch einen Kurs, da ging es genau um Technologien und die neuesten innovativen Technologien und wie man die zum Lernen anwenden kann. Und da haben wir auch eine Lernumgebung in der virtuellen Realität designt für Schulen. Und das wollte ich unbedingt in der Masterarbeit eigentlich machen, dass ich da so eine... Ich habe ja vorher schon erzählt, ich hatte so ein Ding für Zellen.
Aha!
Es kommt wieder. Hier zieht sich ein roter Faden durch. Ich dachte nämlich, meine Mitschüler damals, die hat das ja auch nicht so gejuckt, weil viele konnten sich das nicht so gut vorstellen. Auch solche Sachen wie in Chemie, wie Atome miteinander reagieren, überhaupt Atome, chemische Reaktionen, später Orbitale oder in Mathe, die also mehrdimensionale Koordinatensysteme und solche Sachen. Viele hat das nicht interessiert, weil sie total Probleme hatten, sich das vorzustellen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich habe hier die Lösung vor mir, virtuelle Realität. Wir können hier Lernumgebungen bauen, wir können in eine Zelle eintauchen, reinzoomen, daraus Spiele machen, wo man dann irgendwie eine Zelle steuern muss und irgendwie in den Zellkern gehen muss, um die DNA zu duplizieren.
Ich sehe schon ganz viel Lernsoftware in meinem inneren Auge.
Genau, das war meine Vision.
Die entsteht, aber dann kam es doch anders, ne? Du hast deine Masterarbeit.
Ja, dann kam es anders.
Ganz woanders geschrieben. Erzähl mal.
Also ich hab dann auch eine Professorin ausgewählt, die genau in dem Bereich gearbeitet hat. Mhm. War super glücklich, als ich sie bekommen habe. Shout out to Ilona. I love you. Super die Süße. Und habe dann versucht, Unternehmen zu finden, mit denen ich das machen kann, weil ich bin ja nun mal keine Programmiererin.
Ja.
Und ich hätte dann diese Umgebungen designt und quasi den pädagogischen Part gemacht und hätte dann aber jemanden gebraucht, der die Ressourcen hat, um das umzusetzen. Und da habe ich leider kein Unternehmen gefunden, was das machen kann. Mhm. Ich habe wahnsinnig viele angeschrieben und recherchiert. Witzigerweise letzten Mittwoch war ich auf einer Messe, wo ich ein Startup gefunden habe, was genau sowas macht jetzt. Also so kommen die Sachen dann wieder. Mhm. Aber damals, was heißt damals, also es war halt vor 1 oder 2 Jahren, da habe ich niemanden gefunden. Deshalb konnte ich das nicht weiterverfolgen.
Und dann bist du an der Alemannenschule in Wutöschingen gelandet.
Genau, voll der gute Übergang jetzt. Übergangsmeisterin.
Ja, und es ist deshalb natürlich auch mir eine besondere Freude, weil wir Stefan Rupana, den ehemaligen Schulleiter der Alemannenschule, in diesem Anfang dieses Jahres hier hatten zu Vorträgen und auch für Workshops mit unseren Lehrkräften. Und ist einfach eine tolle Person und hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und von ihm zu lernen. Und du hattest eben die Gelegenheit, dort deine Arbeit zu schreiben.
Ja, das hat auch damit angefangen, dass ich einen Vortrag von ihm gehört habe. Da war ich so ganz überraschend auf so einem Bildungssummit, was super cool war, dass ich da eingeladen wurde. Und da hat er unter anderem gesprochen und hat halt gesagt, also seine Sätze halt, ne, so sein Catchphrase, ich brauche keinen Unterricht und keine Lehrer. Und dann war ich natürlich gecatcht und habe ihn danach angesprochen. Du warst ja auch dabei. und habe gesagt so, hey, hat schon mal jemand eine Studie gemacht über eure Schule? Weil ich könnte das machen. Und dann meinte er, ja, melde dich mal bei dieser Person hier und dann können wir das in die Wege leiten. Und dann hat das tatsächlich geklappt und dann war ich
du
da.
Du Glückspilz, weil wenn man weiß, wenn man mal anfragt an der Alemannenschule, wann man mal hospitieren darf zum Beispiel, dann kriegt man unter Umständen einen Termin in 2-3 Jahren und du hast dort auch für mehrere Tage.
Für 2 Wochen war ich da.
Für 2 Wochen, da warst du da und hast gearbeitet. Worum ging es genau bei deiner Masterarbeit?
Also die Forschungsfrage, die meine Arbeit geleitet hat, jetzt ins Deutsche übersetzt, weil ich musste es ja auf Englisch schreiben in den Niederlanden, war quasi, welche pädagogischen Methoden des selbstorganisierten Lernens, die zur akademischen Leistung beitragen, werden in der Alemannenschule angewandt. Mhm. Sehr, sehr lange Forschungsfrage.
Ein bisschen sperrig, aber sozusagen, es ging darum zu gucken, was ist deren Erfolgserlebnis, warum, die haben ja auch sehr gute Abschlüsse, die dort gemacht werden, überdurchschnittlich besser als der Landesdurchschnitt so rum, das einmal zu erforschen.
Genau, also ich hatte damals ein Call mit Herrn Rupana, der Schulleiterin, also damaligen Schulleiterin, ich glaube, das hat sich jetzt geändert, Frau Schmidt, und meiner Professorin. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen eruiert, okay, was soll genau die Forschungsfrage sein? Ich möchte auch, dass es für die interessant ist, wenn ich da schon hinkomme und deren Zeit quasi in Anspruch nehme. Also was würden die auch gerne wissen? Und da meinten sie halt, ja, wir wissen, es funktioniert bei uns, wir wissen, wir haben sehr gute Leistungen, aber wir wissen eigentlich nicht genau, warum. Was ist unser Erfolgsrezept? Um das einmal wissenschaftlich zu beleuchten, das war meine Intention.
Und welche Erkenntnisse konntest du für die Schulpraxis daraus gewinnen?
Ja, also ganz kurz zusammengefasst, das war tatsächlich eine in 2 Studien aufgeteilte Masterarbeit. Also mein Vater meinte auch, du hast ja echt viel zu viel Arbeit da aufgeheizt. Ich musste mein Studium deswegen auch ein bisschen verlängern. Also nicht nur deswegen, auch einfach, um da mehr Zeit investieren zu können insgesamt. Aber ich habe erstmal eine Observation gemacht mit den Schülern, wo ich wirklich mit den Schülern mitgegangen bin in den Klassenstufen 5 bis 10.
Übrigens sehr montessorisch.
Ja.
Das mit der Beobachtung. Ne?
Genau, also weil ich wollte wirklich das Ganze aus Schülerperspektive sehen, weil ich wusste ja aus meiner Schulzeit, viele haben dann hospitiert und haben irgendwie von außen drauf geguckt, aber die haben gar nicht so richtig verstanden, wie die Dynamiken sind, weil sie es ja nicht aus Schülerperspektive sehen. Und deshalb war mir das ein ganz wichtiges Anliegen, dass ich alles aus Schülerperspektive betrachte. Und bin dann wirklich, habe immer einen Schüler, eine Schülerin geshadowed für einen Tag. Von den Klassen 5 bis 10. Und dann in der zweiten Studie habe ich die pädagogischen Methoden, die ich dadurch herausgefunden habe, dazu habe ich die Schüler nochmal befragt, also eine Umfrage gemacht, wie sie diese Methoden betrachten. Also auch wieder aus Schülerperspektive, wie sie die Methoden benutzen, also wie oft, wie sie die Methoden wahrnehmen, ob sie die als positiv oder negativ in ihrem Alltag betrachten und wie sie den Impact, also den Einfluss dieser Methoden wahrnehmen. Genau, und habe dadurch die Methoden auch ranken können und sehen können, aus Schülersicht, was hat einen größeren Einfluss als andere Dinge, was wird aus deren Sicht öfter verwendet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, weil ich glaube, die Schülerperspektive ist mit einer der wichtigsten. Und auf die zu hören, ist sehr, sehr wichtig. Da kommen wir wieder zurück zum Anfang, wo ich meinte, mit Schülern auf einer Augenhöhe zu sein und die ernst zu nehmen, ist ein ganz, ganz essentieller Faktor. Und das habe ich da auch versucht.
Ja, jetzt hatte ich das Glück, dass ich dabei sein durfte bei deiner Verteidigung. Das war ein ganz toller Moment. Und deshalb weiß ich auch, dass das eine ganz umfangreiche und große Arbeit war. Jetzt haben wir nicht die Möglichkeit, dass du das so in voller Länge mit uns teilen kannst, aber vielleicht die Haupterkenntnisse, magst du die mal zusammenfassen?
Also aus Sicht der SchülerInnen, die einflussreichsten und wichtigsten pädagogischen Elemente sind, Trommelwirbel, Nummer eins, Lernen im eigenen Tempo, also Self-Paced Learning im Englischen, haben sich wahrscheinlich sind jetzt viele nicht davon überrascht. Das ist natürlich ganz wichtig, weil niemand lernt.
Im Gleichschritt in einem Raum mit allen zusammen 50 Mal das A schreiben ist nicht sinnvoll.
Ja, niemand lernt auf die gleiche Weise im gleichen Tempo bei 20 Schülern. Das ist sehr unwahrscheinlich. Genau. Dann damit auch eigentlich zusammenhängt, Nummer zwei, frei zugängliches Lernmaterial. Also in der Alemannschule haben die diese Lernpakete. Das muss man nicht so nennen und das muss auch nicht in der Form sein. Aber frei zugängliches Lernmaterial, wo die Lernenden nicht auf die Lehrkräfte angewiesen sind, sondern sich es selbstständig nehmen können, selbstständig weiterarbeiten können, nochmal zurückgehen können und das auch unter ihren Bedingungen lernen können. Also hier in der Montessori-Schule vielleicht auf dem Teppich. Ich habe auch sehr viel auf Teppichen gearbeitet. oder auch an einem Tisch, vielleicht auch draußen. Das ist ganz wichtig. Und das würde mich jetzt auch direkt zu Nummer drei bringen. Eine flexible Lernumgebung. Also, dass sich die SchülerInnen aussuchen können, möchte ich in einem stillen Raum arbeiten? Brauche ich das gerade? An eventuell meinem Tisch, also in der Alemannschule, die haben das Glück, die haben sehr viel Platz. Das heißt, jeder kann seinen eigenen Tisch haben, den er sich so einrichten kann, wie er oder sie möchte.
Und bei Montessori heißt das ja vorbereitete Lernumgebung, genau, wo einfach alle Dinge da sind, die man braucht, um das zu lernen, was auch immer man lernen möchte. Deswegen gibt es dann in den höheren Jahrgängen bei uns so spezielle Fachräume, wo dann wirklich Material für diese Fächer dann zur Verfügung gestellt wird.
Was tatsächlich auch bei uns, also ich meine, wir sind eine Montessori-Schule, wo einfach nochmal viel mehr Wert drauf gelegt wird, als da auch, dass diese vorbereitete Lernumgebung ist. Aber auch da gibt es so eine Lernlandschaft, dann dieser Marktplatz, so nennen die den ja, haben wir jetzt auch, wo man dann auch Gruppenarbeit machen kann und auch mal rausgehen kann. Also diese flexible Lernumgebung, die ist auch total wichtig.
Und dann
haben wir noch den vierten Punkt.
Einer.
Und Punkt vier ist das Coaching.
Ach, ja, natürlich.
Ja, was jetzt auch ganz viele Schulen machen inzwischen oder einführen möchten, dass es so ein Gespräch gibt mit einem Coach, mit einem Lernbegleiter oder einer Lernbegleiterin, wo man bespricht, was sind meine Ziele, was sind meine Bedürfnisse, wie geht es mir auch, also auch diese emotionale Verbindung schaffen. Das ist auch ganz wichtig. Reflektieren, also wie ist es mir ergangen in der letzten Zeit? Was muss vielleicht besser werden in Zukunft oder worauf bin ich auch stolz in der letzten Woche?
Absolut, total, total wichtig.
Ja.
Und ja.
Damit vielleicht noch also eine ganz wichtige Erkenntnis aus der gesamten Arbeit und aus den Antworten, die die SchülerInnen gegeben haben. Also man sieht ja auch in diesen 4 pädagogischen Methoden, und das hat sich so durch diese gesamte Arbeit gezogen, dass auf der einen Seite sehr viele Elemente sind, die Freiraum schaffen, also Lernen im eigenen Tempo, Selbstbestimmtheit, eine flexible Lernumgebung, dass ich eine Wahl habe in meinem Lernprozess, und auf der anderen Seite strukturiertes Lernmaterial, einen klaren Lernauftrag und eine Begleitung durch einen Coach, Regelmäßigkeiten. Diese Balance zwischen Freiheit und Struktur, das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, sehr zentral ist in meiner Arbeit, dass SchülerInnen genau das brauchen.
Klingt total logisch, und es wird mit Sicherheit für SchülerInnen, es wird mit Sicherheit SchülerInnen geben, die etwas mehr Struktur und etwas mehr an die Hand genommen werden müssen, und andere, die sehr viel freier arbeiten dürfen können. Wenn du deine Ergebnisse so in 3 Tipps für Schulen formulieren müsstest, wie würden die lauten?
Ja, das ist natürlich eine Frage, ne? ich würde, also Tipp Nummer 1 wäre ganzheitlich denken. Was ein Ergebnis, was rausgekommen ist, dass die Lernenden, ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, weil die Masterarbeit war natürlich sehr theoriebasiert mit sehr vielen Studien etc., aber dass die Lernenden in ihrem Lernprozess über den Schritt Planung, den Schritt des ausführenden Lernens und der Reflexion begleitet sind und durch SOL, also selbstorganisiertes Lernen, Methoden unterstützt werden und in jeder der SOL-Dimensionen unterstützt werden. Ihr müsst mir sagen, wenn das zu theoretisch ist natürlich, aber diese Dimensionen sind Selbstorganisation, Selbstreflexion und Motivation. Mhm. Und da einfach ganzheitlich zu denken und den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, in jedem Schritt und in jeder dieser Dimensionen etwas zu haben, worauf sie zurückgreifen können. Wäre so Punkt Nummer 1.
Okay.
Punkt Nummer 2 habe ich eigentlich schon gesagt, aber ich würde das nochmal untermauern: Freiheit und Struktur kombinieren.
Mm.
Ganz wichtig, also Selbstorganisation funktioniert und führt auch zu besseren, also nachweislich zu besseren Leistungen, zu einem besseren Selbstbewusstsein, zu aktiverem Lernen und auch zu der Ausbildung von diesen Fähigkeiten des lebenslangen Lernens.
Mhm.
Das kann funktionieren, aber dafür muss diese Struktur und Freiheit kombiniert werden und klare Rahmenbedingungen mit Wahlmöglichkeiten den SchülerInnen zur Verfügung gestellt werden.
Mhm.
Das wäre so Punkt Nummer 2.
Mhm. Nächster Trommelwirbel.
Und dann mein Punkt Nummer 3 wäre, eine positive Lernumgebung zu schaffen. Auch ganz wichtig, und das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, total wichtig. Also, dass man Vertrauen in die Fähigkeiten der Lernenden hat, dass man die ernst nimmt, auf Augenhöhe behandelt und dass eine Lehrkraft eben nicht nur Wissensvermittler ist, der oder die vorne steht und sagt, wir schlagen das Buch jetzt auf Seite 35 auf, wir machen Aufgabe 3, ich sehe euch dann in 5 Minuten oder einen 60-minütigen Vortrag hält, sondern dass sie sich wandeln zum Coach, zum Lernen, zur Lernbegleiterin.
Ja, genau, weil es ja auch nachweislich so ist, dass wir alle nicht mehr alles wissen können.
Ja,
einfach.
Genau.
Wir können es nicht mehr vordenken und wir können nicht mehr alles wissen. Und es ist viel, viel schöner, wenn die Lernenden auch forschen dürfen und etwas ausprobieren und lernen dürfen.
Total. Und meine Erkenntnisse sind eigentlich auch sehr Montessori, muss man sagen, weil was ist das anderes als hilf mir es selbst zu tun?
Gar nicht anders.
Das ist ja genau das Gleiche.
Ich finde wunderbar, dass du diesen Bogen geschlagen hast.
Ich wollte noch einmal kurz einbringen, weil zu dem, was ich vorher gesagt habe, das war tatsächlich auch eine der Hypothesen, die in meiner Studie bestätigt wurden, dass eine positive Einstellung der SchülerInnen gegenüber den pädagogischen Methoden die empfundene Wirksamkeit steigert. Das auch nochmal als Hinweis zu den Schulen, also eine positive Lernumgebung, in der sich die SchülerInnen wohlfühlen und die sie auch als gut wahrnehmen und unterstützend, dann haben sie auch viel mehr Lust darin zu arbeiten und haben auch wirklich das Gefühl, dass es was bringt.
Ja, das ist tatsächlich etwas, das ich hier immer wieder sehe, was mich auch berührt hat, damals hier überhaupt herzukommen, weil ich einfach gesehen habe, wie wohl sich hier die Kinder fühlen und wie gerne sie auch hierher gehen. Und das ist etwas, das kann man einfach, ist so ein Geschenk.
Total, ich denke auch manchmal jetzt noch daran zurück, so eigentlich würde ich jetzt gerne noch mal im Englischunterricht sitzen und eine Diskussion über Feminismus auf Englisch haben. Oder im Matheraum mit meinen Freundinnen noch mal eine Kurve diskutieren.
Oder die Apotheke auseinandernehmen.
Ich glaube, ich könnte das gar nicht mehr. Aber vielleicht kann Eva mir das ja noch mal zeigen.
Wir challengen das. vielleicht machen wir dann noch mal eine Folge.
Das wäre cool.
Das so ein bisschen deine Masterarbeit abgerundet. Und dann hast du angefangen zu arbeiten und arbeitest jetzt bei Scoobies. Das ist ein Anbieter für eine digitale Lernplattform, wo die Lernenden und die Lehrenden gemeinsam drauf gucken können und die Lehrenden was einstellen können, die Lernenden was abrufen können und dann gleichzeitig sozusagen sehen, wie weit bin ich, was muss ich noch alles erledigen oder tun. Also sozusagen das Material, das bereitgestellt wird. Ich will jetzt an dieser Stelle keine Werbung machen, weil es gibt natürlich noch andere Lernplattformen. Wir selber haben
es muss
auch
bezahlt werden, keine Werbung.
Wir selber haben auch eine andere, aber ich weiß, dass du natürlich jetzt in deinem Job bei Scoobies hast du ja mit ganz vielen Schulen zu tun, weil du die berätst und mit denen in Kontakt bist und da auch Schulungen gibst. Und das sind ja alles Schulen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, Richtung selbstorganisiertes Lernen, Richtung die Freiheit und gleichzeitig eine Struktur reinzubringen und so weiter und so fort. Und da vielleicht auch nochmal, das ist, glaube ich, total schön, dass du einfach jetzt an dieser Position bist, uns da mal erzählen zu können, was sind eigentlich so die Dinge, die jetzt diese Schulen alle bewegen?
Also ich finde das auch total spannend, weil so viele Schulen, von denen man das niemals denken würde, auch hier in Hannover, ich habe jetzt schon 3 Schulungen hier in Hannover und Umgebung an Schulen gegeben, Schulen, die ich auch kenne, wo Freundinnen von mir raufgegangen sind, die ihr komplettes Konzept auch umstellen. Mhm. Staatliche Schulen, eigentlich normale Schulen in Anführungsstrichen, die jetzt sagen, wir haben auch gemerkt, es geht so nicht mehr weiter und wir möchten etwas anders machen. Und deshalb führen die dann Scoobies ein, also die Plattform für selbstorganisiertes Lernen, die das Ganze, den ganzen Prozess, diesen Umstellungsprozess dann einfacher machen soll, und lassen die Kinder selbst organisiert die Materialien bearbeiten und selbstständig lernen und machen dann Coaching und führen genau diese Punkte, die ich vorher genannt habe, ein. Also lernen im eigenen Tempo, das Lernmaterial dann eben über die Plattform digital immer zur Verfügung abrufbar, flexible Lernumgebungen und Coaching-Gespräche.
Und das heißt, es ist eine total schöne Entwicklung erstmal, dass das natürlich jetzt auch mehr und mehr Einzug hält. Und lässt sich das sozusagen hoffen für unsere Bildungslandschaft hier in Deutschland?
Ehrlich gesagt, ja. Also ich auch selbst während meines Studiums hätte ich das nicht gedacht. Ich habe auch immer in den Niederlanden gesagt, so Niederlande, die sind ja schon viel weiter. In Deutschland werden wir das niemals hinbekommen. Und hätte auch gar nicht gedacht, dass ich die Möglichkeit haben werde, genau in dieser Position jetzt arbeiten zu können und in Deutschland helfen zu können, das Bildungssystem zu verändern. Ich bin unglaublich dankbar dafür. und Schulen zu beraten, wie sie diese Veränderung schaffen können. Auch quasi Change Management, was ich gemeint habe. Genau, mit diesen Methoden. Es macht unglaublich viel Spaß.
Sehr cool. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, der Schnellfragerunde. 5 Minuten, 5 Fragen. Und du guckst, was dir spontan einfällt. Frage Nummer 1. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Manchmal auch Matcha.
Ah, okay. Lieblingsfach oder Lieblingsthemen während der Schulzeit?
Da muss ich ja Bio schon eine sagen. Idee. Ne? Also, ich habe schon eine Idee. Englisch fand ich auch toll natürlich, aber ich muss ja natürlich jetzt Bio sagen. War auch mein erstes Prüfungsfach.
Wäre konkurrent, ja, auf jeden Fall. Was war dein liebster Ort in der Schule?
Überall, wo ich mit meinen Freundinnen war. Also ob es jetzt in der Arbeitszeit, in einem Raum beim Arbeiten war oder in den Pausen. Eigentlich überall mit meinen Freundinnen.
Mhm. Ein digitales Tool, das du im Studium lieben gelernt hast?
Ja, Virtual Reality, ne? Also
natürlich.
Ja,
Hast du so Abdrücke schon gehabt von diesen Plastik-Dingern?
Mir ist tatsächlich einmal richtig übel geworden, weil man kann ja auch so Motion Sickness bekommen. Ja, total. Da habe ich wirklich immer gedacht, ich muss mich gleich übergeben. Ja. Aber hat dem nichts abgetan. Also ich finde es immer noch richtig cool. Und ich sehe immer noch die wahnsinnig vielen Möglichkeiten, die man damit machen kann. Mhm. Also wenn ihr mich dann irgendwann an Schulen seht und versucht, alle für die Zelle zu begeistern.
Ich bin so bei dir. Ich war einmal in einer ganz tollen Ausstellung im Ausland, auch wo eine Künstlerin die biochemischen Prozesse in einem Baum quasi mit Hilfe von digitalen Mitteln dargestellt hat. Und es war so inspirierend, das zu sehen und so einleuchtend und so. Es hat alle Kinder auch begeistert natürlich, die da waren.
Glaube ich.
Also ich glaube, da wird es in Zukunft noch viel, viel mehr tolle Dinge geben, die uns einfach noch besser lernen lassen. Aber es ist ja deine Schnellfragerunde. Ich komme schnell wieder zurück. Wenn du noch einen Tag wieder Schülerin wärst bei uns, wo wärst du dann gerne? In welcher Klasse würdest du sitzen? Oder welche Themen würdest du gerne nochmal bearbeiten?
Ich glaube, da muss ich sagen, erste Klasse, als es auch quasi nur die erste Klasse gab an der Schule. Also wir hatten eine zweite, glaube ich, sogar noch. Mhm. Aber erste Klasse beim Frühstück, als wir alle zusammen im Kreis auf dem Fußboden gesessen haben und Cora hat uns Narnia vorgelesen.
Mhm.
Das war richtig schön.
Mhm, sehr schön. Ja, dann sprechen wir noch einmal über Visionen und die Zukunft vielleicht ein bisschen. Wenn es eine Sache im deutschen Bildungssystem geben würde, die du sofort ändern könntest, was wäre das?
Also ich würde natürlich einmal die Unterrichtsstrukturen umstellen, wenn ich das könnte. Aber eventuell, ich müsste jetzt gucken, was wäre der Schlüssel? Wenn ich jetzt eine Sache umstelle, was wäre der Schlüssel, damit alles sich switcht? Mhm. Vielleicht würde ich da einfach sagen, das Mindset der Lehrkräfte, weil wir sehen auch, also ich sehe in meinem Job im Moment, dass das oft daran scheitert an den Lehrkräften, dass sie so ein neues Konzept nicht komplett verstehen oder da noch nicht so dieses Vertrauen drin haben und oft Schulen deshalb den Veränderungsprozess nicht machen können. Deshalb, ich würde sagen, einmal das Mindset ändern.
Mhm. Ja, und gleichzeitig ist tatsächlich das, was wir auch immer wieder sehen und hören von Schulen, dass es eben sehr schwierig ist, etwas Neues zu beginnen und gleichzeitig das Alte irgendwie fortzuführen, sozusagen. Das ist sehr viel zusätzliche Arbeit und auch, das weißt du selber jetzt, mit Material herstellen, wenn man umstellt auf eine Lernplattform und plötzlich Materialien ganz anders anbieten soll, dann ist das auch erstmal ein angehen. Und Shoutout an alle Lehrkräfte, die sich das wirklich zutrauen und die das machen und die so engagiert sind, jeden Tag da immer wieder versuchen, über sich hinauszuwachsen, für die Schüler das besser zu machen, neu zu denken. Das ist so fantastisch.
Ja, auf jeden Fall. Also da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Ich bewundere alle Scoobies-Schulen, also alle Lehrkräfte dort, die die Plattform füllen, weil wir bieten ja im Endeffekt das Tool an, was den ganzen Prozess leichter macht und umstellt. Aber diese Plattform zu füllen mit den Materialien und diese Lernpfade zu erstellen, das liegt ja im Endeffekt bei den Lehrkräften. Mhm. Und wir versuchen es zu unterstützen, aber das ist auf jeden Fall ein Anfangsaufwand, der auch viele davon abhält, den Schritt zu gehen. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Natürlich, im Endeffekt hat man dann total viel davon, weil wenn man es einmal aufgebaut hat, dann läuft es quasi und die SchülerInnen haben das Material. Man muss nicht jeden Abend den Unterricht vorbereiten, sondern man kann sich komplett darauf konzentrieren, seine Kids im Lernprozess zu begleiten. Aber es ist eine Einstiegshürde, absolut, die man da hat.
Was würdest du sagen, welche Kompetenzen brauchen SchülerInnen in 10, in 20 Jahren?
Ich denke, also wenn ich jetzt gerade auf Deutschland gucke, ohne jetzt zu politisch zu werden, auf jeden Fall einen Innovationsgeist, dass sie bereit sind, Innovationen in die Welt zu tragen, auch Veränderungen durchgehen können. Flexibel sind in ihrem Mindset, dass sie auch neue Ideen aufnehmen können, ihre Meinung auch ändern können und natürlich die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, die durch so ein Konzept von selbstorganisierten Lernen geschult werden.
Sehr schön. Und wie sehe deine Wunschschule in Zukunft aus?
Ja, ist auch so eine große Frage. Und vor allem von dem, was ich vorher erzählt habe, sieht man ja auch, es gibt nicht die eine perfekte Schule. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Jede Schule geht ihren Weg. Jede Schule, die ich jetzt auch sehen durfte, hat tolle Komponenten, hat noch Gebiete, in denen sie vielleicht etwas ausbauen kann. Bei uns war es wahnsinnig toll, diese Projektarbeit zu haben, Vorträge halten zu können. Dafür hatten wir beispielsweise damals die digitalen Tools noch nicht, die jetzt andere Schulen haben, jetzt inzwischen ja bei uns auch. aber solche Dinge. Deshalb kann ich eigentlich gar nicht so eine Wunschschule sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mir wünschen würde, dass die gesamte Bildungslandschaft selbstorganisiert aussieht, dass SchülerInnen auf Augenhöhe behandelt werden, ernst genommen werden und in ihren Fähigkeiten gefördert werden.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Im Grunde hatte ich diesen Gedanken auch schon, dass du das so siehst, weil du ja auch deine Masterarbeit vom Kind her gedacht hast, sozusagen aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler, und dass irgendwie deine Wunschschule auf jeden Fall eine Schule ist, die sich um die Kinder herum aufbaut und eben nicht um die Erwachsenen.
Ja, dieser schülerzentrierte Gedanke, der ist mir ganz wichtig.
Kommen wir zur letzten Frage. Zeit ist verflogen, ganz schnell. Bitte vervollständige den Satz: Schule ist für mich.
Schule ist für mich ein Ort des Lernens. Das wirkt jetzt erstmal natürlich sehr offensichtlich. Aber ein Lernen, wer wir selber sind, ein Lernen von Wissen und ein Lernen auch, was wir machen möchten. Und ein Ort, der die Grundlage bildet für unseren Charakter, für unsere Identität. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir da als Gesellschaft viel Energie reinstecken, dass dieser Ort das auch bieten kann.
Sehr schön. Sehr schöner Abschluss. Ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, dass du dich nach wie vor sehr engagierst, auch immer wieder auch uns zum Beispiel beraten hast, als wir hier in Renovierungen und so weiter gedacht haben, auch nochmal Impulse reingegeben hast. und jetzt mit der Arbeit, die du machst, ja auch ganz viele Schulen berätst und begleitest und damit ja direkten Einfluss auf ein positiveres Lernen für Schülerinnen und Schüler hast. Ganz, ganz lieben Dank.
Dankeschön.